Ich begrüße alle herzlich an diesem vierten Advent. Heute Morgen möchte ich predigen über Philipper 4, Vers 4 bis 7, wobei das erste ja auch der Wochenspruch ist. Freut euch im Herrn alle Zeit, nochmals will ich sagen, freut euch. Lasst eure Freundlichkeit allen Menschen kund werden, der Herr ist nahe. Sorget euch um nichts, sondern in allem lasst im Gebet und Flehen mit Danksagung eure Bitten vor Gott kund werden. Der Friede Gottes, der allen Verstand überragt, wird eure Herzen und eure Gedanken bewahren in Christus Jesus. Ja, sind vier Punkte: anhaltende Freude, verbreitete Freundlichkeit, vertrauendes Gebet und erfüllender Friede. Ich nehme an, Sie werden übereinstimmen darin, dass die Grundbedürfnisse unseres Lebens so für innere Erfüllung, das Verlangen nach Liebe ist, nach Freude, nach Frieden, nach Geborgenheit und persönlicher Wertschätzung, das heißt angenommen sein. Von diesen Punkten finden wir eine ganze Menge allein in diesen vier Versen. Der erste Vers 4, freut euch im Herrn alle Zeit, nochmals will ich sagen, freut euch, anhaltende Freude. Ich nehme mal etwas, was viele von uns hinter sich haben, wenn jemand neu verliebt ist. Dann ist er begeistert, er ist ein Partner, der mich mag, ich mag ihn auch. Wir ergänzen uns, freuen uns, wenn wir uns sehen. Wir haben eine gemeinsame Zukunft vor uns. All das ist hervorragend und beglückt das persönliche Leben. Wenn jemand Jesus kennenlernt, dann ist das ganz ähnlich, auch eine neue Form der Liebe und des Verliebtseins, jetzt weniger körperliche Art, aber innere Art. In Jeremia 31,3 heißt es mal, mit ewiger Liebe habe ich dich geliebt, darum habe ich dich zu mir gezogen aus Güte. Da ist jemand, der also an diesem Verhältnis der Liebe schon gearbeitet hat, was dann irgendwann zur Erfüllung kommt und zur Annahme führt. Ja, wenn das jemand begreift, Jesus liebt mich, in ihm liebt der Vater mich, der ist einer, der mich versteht, der die Sinnlehre meines Lebens ausfüllt, der mir Hoffnung gibt, der mich jeden Tag begleitet. Und das alles hat er vorbereitet, indem er dort an diesem Kreuz den Weg der Versöhnung geöffnet hat und Vergebung, mir sogar die Vergangenheit bereinigt und entlastet. Ich werde nie mehr allein sein und bin grundsätzlich befreit von dem Gerichtszorn Gottes. Ich komme nicht in das jüngste Gericht. Das sind alles großartige Aussagen und Grund zur Freude. Freut euch im Herrn alle Zeit. Ich weiß nicht, wie Ihnen das geht, wenn ich in der Bibel das Wort alle oder nichts lese, bin ich immer provoziert, weil ich sage, öfters freue ich mich auch mal oder ab und zu, aber alle Zeit, wie sieht es da aus? Und wenn mancher unter uns heute Morgen seine Lage bedenkt, er ist krank, er ist einsam, er hat irgendwelche Sorgen, er ist arbeitslos und hat Sorgen vielleicht mit seiner Familie, wie auch immer, und dann zu sagen, freut euch im Herrn alle Zeit. Der Paulus, der das schrieb, saß in Rom im Gefängnis, vielleicht angekettet an einen Soldaten. Er konnte nie alleine zur Toilette gehen. Wenn er Besuch empfing, war immer jemand dabei. Er hatte keine Abwechslung in seinem Leben. Und es kann ja sein, dass manche auch unter uns sich so ein bisschen gefangen fühlt in seinen Umständen, in denen er im Moment gerade im Leben ist. Und da schreibt er den Philipperbrief aus dem Gefängnis. Und es ist nirgendwo in der Bibel so viel von Freude die Rede wie in diesem Philipperbrief, obwohl er im Gefängnis saß. Aber sagt er ja nicht, freut euch an den Umständen, sondern freut euch im Herrn alle Zeit. Das heißt, entdeckt, was er euch bedeutet und ist. Natürlich dürfen wir uns auch an Umständen freuen. An Weihnachten, wenn man was Schönes geschenkt bekommt, sollte man sich darüber freuen und nicht gleich diesen Geschenkeschocker verwenden. Das wäre aber nicht notwendig gewesen, sondern einfach sagen, vielen Dank, ich freue mich darüber. Oder wenn Sie eine neue Beziehung haben, wo Sie feststellen, Sie haben einen neuen Freund gewonnen, ist das doch etwas Schönes. Oder wenn Sie einen tollen Urlaub haben, das sind alles Ursachen zum Danken und auch zur Freude. Wenn ich natürlich nur in diesen Dingen meine Freude suche, dann wird es etwas schwieriger. Wenn ich sie zusätzlich erfahre, ist das sicher gut. In unserer Gesellschaft, die gilt ja als Spaßgesellschaft oder auch mit einem schönen Fremdwort, hedonistische Gesellschaft, hedone heißt Freude auf Griechisch, jagt man nach der Freude und dem Spaß. Ich sah gerade im Vorbeischnippen im Fernsehen Herzblattgeschichte, da stand sie auf der einen Seite von so einer Trennmauer und er auf der anderen. Sie waren beide sich schon sehr nahe und haben jetzt dann noch einen tollen Hotelgutschein in einer schönen Gegend geschenkt bekommen für ein Wochenende. Das heißt, sie werden jetzt Lust und Freude haben. Ob das ihr Leben beglückt, weiß ich nicht. Es gab gerade vorgestern in der FAZ eine Statistik aus Amerika, wo eine Dame, wo 1000 Jugendliche gefragt wurden und auch 1000 Erwachsene über verschiedene Dinge. Und da sagten 80% der Mädchen, dass sie es bedauerten, dass sie zu früh Sex hatten in ihrem Leben. Und immerhin noch ungefähr 2/3 der Jungs. Das heißt, sie stellten fest, das war gar nicht der Glücksbringer Nummer 1 in meinem Leben. Irgendwo war es vielleicht doch nur ein Versuch aus Neugierde. Wie auch immer. Und auch in dieser FAZ, vielleicht auch in Ihrer Zeitung stand vorgestern, dass die Todesursache Nummer 1 in der Welt zwischen 15- bis 59-Jährige inzwischen AIDS ist. Letztes Jahr starben 2,3 Millionen Menschen an dieser Krankheit. Sicher in erster Linie in Asien und in Afrika, aber auch unter uns ist es ja nicht gebannt. Noch mehr als an Herzinfarkt gestorben sind oder an Tuberkulose oder irgendeiner anderen Krankheit. Die Frage, woher kommt Freude im Leben? Mancher kennt das schöne Weihnachtslied, ich stehe an deiner Krippen hier, und da heißt ein Vers, ich sehe dich mit Freuden an und kann nicht satt mich sehen. Und weil ich nun nicht weiter kann, ja, bleibe ich anbetend stehen. Ist die Frage, wie sieht Freude aus in Ihrem Leben auch an Jesus? Psalm 103 kennen viele auswendig den Anfang. Lobe den Herrn, meine Seele, und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat. Jetzt zusammengefasst, das wäre sicher eine gute Einstellung im Leben, um diese Freude ein bisschen zu fundamentieren, zu überlegen, was hat Jesus mir Gutes getan? Vor vielen Jahren habe ich mal einen Jugendkreis geleitet und da haben wir einen Jahreswechsel verbracht hier in der Kirche, in dem wir hier zusammen waren und haben gebetet. Das heißt, wir haben vorher ein Lied gesungen, kurzen Austausch gehabt und dann gebetet über den Jahreswechsel. Als wir dann wieder weggingen, sagte eine junge Dame, das heißt inzwischen junge Erwachsene war sie schon, sagte, ich hätte nie gedacht, dass dieses Beten so viel Freude macht. Ja, wir haben gar nichts anderes getan, nur gebetet über den Jahreswechsel, während es dann draußen anfing, Schläge zu tun. Jesus kann Freude schenken, die nicht in den Umständen liegt, sondern in seiner Person. Anhaltende Freude, und die wird sogar in der Ewigkeit sein, wo es dann heißt, dass jede, ja, auch jede Träne weggeht, weggewischt wird. Ja, dann steht hier die Rede von verbreiteter Freundlichkeit. Lasst eure Freundlichkeit allen Menschen kund werden, der Herr ist nahe. Der Bodo Schwing sagte mal, dass keiner in die Sonne schauen kann, ohne dass sein Angesicht erhellt wird. Keiner kann in die Sonne schauen, ohne dass sein Angesicht erhellt wird. Eigentlich eine Binsenwahrheit. Aber es ist schön, wenn Jesus die Sonne ihres Lebens ist, dann wird sicher, wenn sie ihn betrachten, auch ihr Angesicht erhellt. Auf diese oder jene Weise. Und von dieser Freundlichkeit heißt es, dass sie weitergetragen werden sollte in die Umgebung. Leute, die Freude haben, sind nicht aggressiv. Den Satz kann man jetzt natürlich auch umdrehen, wenn man überlegt, wie aggressiv Leute unter uns sind in der Gesellschaft, wenn einer an der Ampel nicht gleich anfährt oder was weiß ich, in der Schule, auf dem Schulhof oder auch in Familien, wie viele hässliche Worte und Schläge es da gibt. Gerade auch vor Weihnachten oder während Weihnachten, dann wird deutlich, dass diese innere Freude und dieser innere Friede nicht da ist oder zumindest eingeschränkt ist. Leute, die Freude haben, sind nicht aggressiv. Die können auch ein Stück Freundlichkeit verbreiten. Ich denke an einen Geschäftsmann, der Christ wurde. Er hatte leider als Geschäftsmann auch viele Prozesse zu führen, aber als er Christ wurde, wurden es sehr viel weniger Prozesse, die er führte. Ich denke an eine unausstehliche Frau in einem Altersheim, die ihr Leben Jesus anvertraute und sich so verwandelte, dass Leute fragten, was ist los mit ihr? und in diesem Altersheim eine ganze Reihe anderer älterer Leute auch zum Glauben kam an Jesus. Ich denke an das nette Beispiel von einem Bauer, das ich hier schon einmal erzählte, der normalerweise immer mit dem Knüppel in den Kuhstall ging, wenn er die Kühe melken wollte. Und nachdem er Christ wurde, stellte er ein halbes Jahr später fest, dass er ganz vergessen hat, wo der Knüppel überhaupt ist. Er wusste es nicht mehr. Irgendwie hatten sich die Kühe mitbekehrt, als er zum Glauben kam, und haben auch ihre Aggression beigelegt, weil er sie nicht mehr hatte. Und welchen Segen ist das auch für eine Ehe, wo beide Partner in Streit leben vielleicht oder in Spannung, wenn sie entdecken, ja, da ist eine neue Verbindung, die uns neue Hoffnung macht und auch uns selbst neu verbindet. Jesus begegnete einer Dame, die gerade beim Ehebruch erwischt worden war. Normalerweise wäre sie gesteinigt worden. Er hat sie freigesprochen und sozusagen ihre Ankläger verscheucht, indem er sie aufforderte, wer ohne Sünde ist, werfe den ersten Stein, und das hat keiner gewagt. Er ist ihr auch mit Freundlichkeit begegnet und hat dadurch wahrscheinlich ihr Leben verändert. Jesus erzählt allerdings auch ein negatives Beispiel, wo jemand die empfangene Freundlichkeit nicht weitergibt. Da war ein König, der einem vornehmen Mitarbeiter 50 Millionen Euro Schulden erließ. Und als dieser Mensch dankbaren Herzens herauskam auf die Straße, sah er dort einen Gläubiger von sich, der ihm 500 Euro schuldete. Und dem ist er an die Gurgel gesprungen, hat gesagt, rück das Geld raus, sonst geschieht dir Schlimmes. Als der König das hörte, war er entsetzt und sagte, ich habe ihm 50 Millionen erlassen und er jagt 500 hinterher. Ich werde meinen Erlass zurücknehmen und ihn in das Schuldgefängnis setzen, was er dann auch getan hat. Das heißt, dieser Mann hat die empfangene Freundlichkeit nicht weitergegeben und das hat sein Leben in die Enge und Bitterkeit geführt. Die Begründung für die Freundlichkeit wäre, der Herr ist nahe. Damals erwartete Paulus, dass Jesus bald wiederkäme, ist natürlich schon längere Zeit her, aber auch bei uns denke ich, dass Jesus nahe ist, einmal weltgeschichtlich, aber auch Ihnen und mir nahe, denn er sagt ja, ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltende. Insofern ist er auch da nahe, auch räumlich, zeitlich. Und wenn Sie einem anderen Menschen begegnen oder ich, ist die Frage, ob Jesus dann auch in uns, dem anderen, nahe ist oder ob das überhaupt keine Rolle spielt. Freundlichkeit, ich denke an einen jungen Mann, der im Flugzeug neben diesem Gründer der Fackelträger mal flog, diesem Major Thomas, und der sprach immer mit den Leuten über Jesus, das hat er da auch getan. Der junge Mann flog weiter nach Südamerika und dieser Major Thomas nach Nordamerika. Er bekam dann so ein Viertel oder ein halbes Jahr später einen Brief von diesem jungen Mann. Da schrieb er, dass er in Südamerika, ich glaube in Brasilien, sich bekehrt hat, das heißt sein Leben Jesus anvertraut hat, weil er eine Gruppe junger Leute kennenlernte, die genau dieselbe Art von Freundlichkeit hatten, die dieser nette ältere Herr neben ihm im Flugzeug hatte. Das fand ich also interessant, der hatte überhaupt keine theologische Einsicht. Er hat nur gemerkt, das, was der geprägt ist, diese Freundlichkeit, haben die auch, und insofern müssen die auch dasselbe vertreten. Und es stimmte, er lernte dadurch Jesus kennen. Ja, also neben anhaltender Freude, eine verbreitete Freundlichkeit und jetzt ein vertrauendes Gebet. Sorget euch um nichts, sondern in allem lasset im Gebet und Flehen mit Danksagung eure Bitten vor Gott kund werden. Wie gesagt, das Wort nichts oder alles in der Bibel ist immer aufregend. Sorget euch um nichts. Mancher kennt diesen netten Song, Guten Morgen, liebe Sorgen, seid ihr alle wieder da. So ein ironisch formuliertes Lied, was aber leider den Nagel ziemlich auf den Kopf trifft. Ist die Frage, ob das die Morgenmelodie ist von Ihnen oder mir, oder ob wir diese Melodie entdeckt haben, in Klagelieder 3,23 steht, jeden Morgen neu ist sein Erbarmen und groß ist seine Treue. Jeden Morgen neu ist sein Erbarmen und groß ist seine Treue. Ist die Frage, was morgens am ersten in Ihr Gedächtnis kommt, diese Sorgen oder auch diese Zusage, jeden Morgen neu ist sein Erbarmen und groß ist seine Treue. Manche unter uns kennen diesen Choral, Allmorgen ist ganz frisch und neu, des Herrn Gnad und große Treue. Sie hat kein End, den langen Tag, drauf jeder sich verlassen mag. Jesus in der Bergpredigt sagt, sorgt euch nicht um euer Leben, denn keiner kann durch sein Sorgen der Lebenslänge auch nur eine einzige Elle hinzufügen. Sorgen ist eine negative Haltung der Befürchtung, wo ich überlege, welche Möglichkeiten ich habe, was daraus wird, gemischt mit vielen Schwierigkeiten, die sich vielleicht einstellen könnten. Ja, und dann ist man innerlich so ein bisschen gebremst oder ängstlich. Was Gott ehrt, ist ein vertrauendes Gebet. Hier steht ja, mach aus jeder Sorge ein Gebet. In allem lasset im Gebet und Flehen mit Danksagung eure Bitten vor Gott kund werden. In allem. Ich denke, das, was Gott am meisten ehrt, ist Vertrauen. Wenn ich ihm vertraue und sage, bei dir bin ich geborgen, auch wenn die Umstände nicht immer glatt sind, du weißt, wie es weitergeht und deshalb möchte ich dir auch alles erzählen und mit dir besprechen. In meinem Leben gab es mal so eine Phase, wo einiges parallel schief lief und da ist mir dieser Vers Hebräer 11, Vers 6 ins Auge gefallen, da heißt es, ohne Glauben ist es unmöglich, Gott wohl zu gefallen. Ohne Glauben, klar, ein Atheist hat keinen Glauben, der kann Gott nicht gefallen, aber ich bin kein Atheist, sondern ein Christ, aber ich kann auch ohne Glauben in irgendwelche Situationen hineingehen oder irgendetwas anfangen, weil ich einfach meine, das ist so und das will ich auch so lassen und hinterher feststelle, es war falsch. Und damals habe ich mir vorgenommen, tue nichts ohne Gebet. Ob das immer funktioniert hat, ist eine andere Frage, aber es ist etwas grundsätzlich ganz Wichtiges geworden. Tue nichts ohne Gebet, das heißt, gehe in einen Tag hinein mit Gebet. Deshalb wäre auch für Sie zum Beispiel die Frage, welche Erwartungen haben Sie im Gebet, Jesus gesagt, für diesen Tag heute, für diesen Gottesdienst, für Begegnungen mit Menschen oder für Dinge, wo Sie wissen, das kommt heute noch auf mich zu. Tue nichts ohne Gebet. Das heißt, formuliere deine Erwartung, dein Vertrauen für das, was kommt und sage es Jesus. Wobei eine Form des Betens natürlich auch die ist, sein Herz auszuschütten, wie das in dem Psalm 69 heißt. Das heißt, wenn ich jetzt hier vorne irgendeine Tasche nehmen würde von Ihnen oder mir, würde die öffnen und auf den Kopf stellen, dann würde alles herausfallen, was drin ist. So dürfen wir auch beten. Und einfach sagen, Herr Jesus, so sieht es in mir aus, da siehst du die Befürchtung, hier die Erwartung, da die Wünsche, hier Dinge, die ein bisschen schwierig laufen. Und ich denke, Gott ordnet das neu, wenn er es hört. Was wir heute haben, sind oft Gebetserhörungen von gestern. Wir können natürlich auch beten, Herr, verstärke alles in mir, was dir gefällt und nimm das fort, was dich entehrt. Wir sollen beim Beten danken, steht hier. Ich denke an eine alte Dame unserer Gemeinde, inzwischen ist sie schon verstorben, die sagte, wenn ich morgens anfange zum Beten, komme ich aus dem Danken gar nicht mehr heraus. Finde ich großartig sowas, ist leider nicht meine Gebetseinstellung. Ich muss immer erst suchen, wie ich in das Danken hineinkomme. Während sie sagte, ich komme da gar nicht hinaus. Das heißt, ich muss überlegen, wofür kann ich danken? Für das, was ich bin, für Beziehungen, in denen ich lebe, für das, was ich habe, sei es materielle Dinge oder geistige Dinge, für eine Beziehung zu anderen Menschen oder Christen, mit denen ich in Verbindung stehe. Und da gibt es sicher viel zu danken. Ich las ein sehr schönes Zitat, vielleicht nehmen Sie das mit nach Hause, wenn es Ihnen gefällt. Da hieß es, Dank ist der größte Sorgenbrecher. Dank ist der größte Sorgenbrecher. Danken hat natürlich auch etwas mit Freude zu tun. Und mit Vertrauen. Der letzte Vers hier heißt, der Friede Gottes, der allen Verstand überragt, wird eure Herzen und eure Gedanken bewahren in Christus Jesus. Friede auf Hebräisch heißt Shalom und Shalom heißt Harmonie. Ich habe mir gerade neue Gitarre-Saiten aufgespannt und in den ersten Tagen verstimmt sich die Gitarre dann laufend, weil diese Saiten sich da erst wieder dran gewöhnen müssen. Muss sie also öfters mal neu stimmen. Ist aber immer interessant, wenn so eine Gitarrenseite so langsam an die Tonhöhe herankommt, die sie haben soll, merke ich das, wie sich der Rest der Gitarre freut. Das heißt, die anderen Gitarrenseiten, die klingen schon so leise mit. Und da merke ich, aha, jetzt bist du gleich da, wo du hin willst, weil die Harmonie schon aufgegriffen wird von dieser einen Seite durch die anderen. Wenn Sie geboren wurden und ich, waren wir von Geburt an Sünder. Das hat nichts mit Moral zu tun, sondern es bedeutet, dass Jesus nicht in ihnen lebte und auch nicht in mir. Und unsere Lebensphilosophie ist von Geburt an, ich kann alleine. Falls Sie sich an Ihre kleinen Kinder von früher erinnern oder die Enkelkinder vielleicht heute, ist ja ein Lieblingswort dann so zwischen 2 und 4 Jahren, kann alleine. Und dann ziehen Sie den rechten Schuh an den linken Fuß an und wundern sich, dass Sie nicht richtig laufen können. Diese Lebensphilosophie kann alleine bedeutet ja eigentlich eine Ausgrenzung Gottes. Jetzt nicht bei dem kleinen Kind, das macht das ganz natürlich so, sondern für uns. Ich weiß nicht, wer die politische Entwicklung im Moment verfolgt, nicht nur die Steuergesetzgebung. Da hat unser Parlament in der letzten Woche entschieden, dass sie keinen Antrag stellen wollen, dass in der europäischen Verfassung ein Gottesbezug eingebaut würde. Ungefähr so mit 350 gegen 250 Stimmen haben sie sich so entschieden. Das heißt, da wird ja auch politisch diese Haltung kann alleine dokumentiert. Und was dabei herauskommt, merkt man manchmal. Oder wenn ein Minister eben sagt, dass er seinen Amtseid nicht auf Gott oder die Bibel ablegt, nach dem Motto, der hat mir auch sonst nicht geholfen, was soll das denn jetzt? Ist das wahrscheinlich richtig, aber es bedeutet ja nur, dass hier keine Beziehung da ist. Die Älteren unter uns kennen vielleicht noch diesen Namen eines unbedeutenden Ministers bei Hitler. Frank, er war der Parteiminister, kam dann auch in die Nürnberger Prozesse und sagte dort unter anderem, wir haben alle nicht geahnt, dass die Abwendung von Gott solche katastrophalen Folgen hat, sagte er dort öffentlich. Und er bat die Jugend, sich doch schon früh Gott zuzuwenden, damit sie nicht auch solche verheerenden Wege gehen, wie sie gegangen sind. Ja, also interessant, die Frage, wenn Jesus in mein Leben kommt, wird zum ersten Mal in mir diese Haltung kann alleine überwunden, weil ich jetzt einen neuen Regisseur in meinem Leben habe, einen neuen Inhalt. Und da entsteht zum ersten Mal Harmonie zwischen Gott und mir. In dem Epheserbrief steht, Kapitel 2, Vers 14, er ist unser Friede. Also kein Frieden, den ich irgendwie herstelle durch Verhaltenstraining, sondern der durch eine Person ausgestrahlt wird als Harmonie und Versöhnung in Ihnen und mir. Ja, und dadurch werden natürlich innere Verwundungen geheilt. Jeder von uns hat irgendwelche Verwundungen aus seiner eigenen Familiengeschichte, wo er bevorzugt oder benachteiligt oder irgendwie immer kritisiert wurde und so ein bisschen Minderwertigkeitsgefühle mitgenommen hat, eventuell. Bitterkeit wird weggespült und das tut natürlich auch einer Beziehung gut, wenn vielleicht zwei diesen Frieden erfahren und auch eine Ehebeziehung dadurch ganz neu geklettet wird. Wir hatten hier mal diesen Rabbi Maharaj zu Gast, einen indischen Guru, der Christ wurde. Und das Beispiel habe ich schon mehrfach gebracht. Als er noch ein Teenager war, hat er damals mit einer Klassenkameradin diskutiert, die Christ war, und hat sie mit Worten niedergemacht. Aber er sagte, eines konnte ich ihr nicht nehmen, diesen Frieden, den sie ausstrahlte, den konnte ich nicht wegdiskutieren. Ich denke an eine Familie, die hier aus einem anderen Ort kommend in unsere Gemeinde kam. Sie hatte 3 Söhne. Der Vater hat 2 Söhne auf eine christliche Freizeit geschickt für Teenager und sie kamen beide gläubig wieder nach Hause und haben sich nicht mehr gestritten. Sagt der Vater, großartig, dann werde ich nächstes Jahr den 3. da auch hinschicken und vielleicht funktioniert das ja dann auch nochmal. Tatsächlich, es hat funktioniert. Der 3. kam auch zum Glauben an Jesus und jetzt hatten sie Friede in der Familie. Es bedeutet nicht, dass man Leute nicht mehr erziehen müsste, wenn sie jetzt Christen sind, aber in diesem Fall hat sich das so ausgewirkt. Er bewahre eure Herzen und Sinne, das heißt eure Emotionen und eure Gedanken in Christus, in diesem Frieden. Und das ist sicher beides wichtig, nicht nur, dass da nicht Gefühlsausbrüche die ganze Umgebung unter Wasser setzen, sondern auch nicht Gefühle entstehen, vielleicht zwischen Mann und Frau, die da nicht hingehören, weil sie nicht in der Ehe sind, sondern darüber hinausgehen. Bewahrung in Christus, auch in der Gedankenwelt. Und ich denke, ein Hauptpunkt unserer Gedanken neben Unreinheit ist sicher persönlicher Hochmut, dass wir uns zu wichtig nehmen im Vergleich zu anderen oder auch im Vergleich zu dem, was noch zu planen und zu tun ist und wo ihr eigentlich Gott führen möchte. Ja, das ist sicher ein Segen, wenn dieser Friede in uns ist, weil der sich auswirkt in der Umgebung. Es waren 4 Punkte, anhaltende Freude, verbreitete Freundlichkeit, vertrauendes Gebet und erfüllender Friede. Aber diese vier Punkte haben wir alle nur in Christus. Nicht in ihrem Charakter oder in meinem, nicht in ihrer Erziehung, sondern in dieser Person werden diese Dinge erfüllt. Deshalb möchte ich mit einem Psalmvers schließen. Psalm 87, Vers 7, der letzte Vers, heißt es: Alle meine Quellen sind in dir. Da geht es zwar um Jerusalem, aber ich denke, man kann das auf Jesus übertragen. Alle meine Quellen sind in dir. Ich möchte ein Gebet sprechen. Herr Jesus, hab herzlichen Dank, dass in dir all das ist, was der Vater uns schenken möchte. Dieses Vertrauen wird möglich im Leben, das Überwinden von Sorgen, eine persönliche Sinnerfüllung, eine Hoffnung, die bis in die Ewigkeit hineinreicht, auch Vergebung, die die Vergangenheit entlastet. Danke für deinen Frieden und schenke du, dass du dich im Leben des Einzelnen wohlfühlst, dass sein Leben deine Wohnung ist oder wird. Amen.